Affenkampfes charakterisiert werden. Schon im gewöhnlichen Kriminalverfahren besteht für den Angeklagten die Gefahr, dass er die Arbeitsmethode seines Verteidigers nicht versteht, weil er sich in das ganze Arbeiten des juristischen Apparates nicht hineinzudenken vermag, dort Gefahren wittert, wo keine sind, und die wirklichen Gefahren nicht sieht und in sie hineingeht. Machen wir wieder ein bisschen Musik.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Das ist ein Stück vom Pete Townshend, das heisst Evolution. Nein, Pete Townshend und heisst Revolution, wo wir da gespielt haben. Wo wollen wir weiter essen?
Jetzt machen wir weiter mit der
Warnung. Wir haben viele Telefone bekommen, müssen wir zuerst noch sagen.
Ja, das müssen wir sagen, ja. Und die sind alle ziemlich gut.
Man muss sich immer mehr anstrengen, wenn man noch reinrutscht.
Machen wir weiter mit der Warnung vor falschen Verteidigungsmethoden. Schon im Vorverfahren, in den Besprechungen, die der Verteidiger mit dem in den meisten Fällen einer erheblicheren Anschuldigung in Untersuchungshaft befindlichen Angeklagten zwecks Aufnahme der Information und Aufstellung von Richtlinien über die Prozessführung, insbesondere für die Hauptverhandlung, hat, ist es eine eine begreifliche, aber für den Angeklagten selbst eine überaus gefährliche Neigung, seinen Verteidiger zu bestimmen, Zeugen laden zu lassen, die nichts Erhebliches bekunden können und ähnliche überflüssige Beweisanträge zu stellen und dergleichen mehr. Es fehlt dem Angeklagten in den meisten Fällen das Untersuchungsvermögen, was in dem Prozess in juristischer Hinsicht für den Ausgang wesentlich und was unwesentlich sein wird. Viele Angeklagte wollen im Verfahren vor den Gerichten Entlastungsbeweise führen, durch die sie sich häufig noch schwerer belasten, als es durch das vom Staatsanwalt zusammengestellte Material der Fall ist. Vielfach wollen Genossen, die tatsächlich im Sinne der Anklage nicht schuldig sind, oft mehr zu ihrer Unschuld beweisen, als sie zu beweisen vermögen und zur Erzielung eines Freispruchs zu beweisen nötig haben. Viele angeklagten Genossen wollen den Verteidiger zwingen, diejenigen Prozessmittel anzuwenden, auf die sie in ihrer eigenen Unkenntnis verfallen oder zu denen sie durch schlechte Ratschläge guter Freunde geführt werden. In der Beamtenschaft unter den Richtern, Staatsanwaltschaft und höheren Polizeibeamten werden dem Angeklagten revolutionär im heutigen Deutschland drei Typen begegnen.
Soll ich weiterlesen?
Lesest du weiter, ja.
Ich sage nochmal, das Telefon ist 252 84 00. Man kann noch anrufen bis um 13:45. Die drei Typen von Beamten sind erstens der Reaktionär aus Überzeugung, der der revolutionären Bewegung des Proletariats mit feindseliger Gehässigkeit gegenübertritt. Dieser Beamtenkategorie gegenüber ist ein gewisser Erfolg nur durch das schärfste prinzipielle Auftreten gegeben. Der revolutionäre Angeklagte hat von ihr keine Milde zu erwarten. Er kann sich vor persönlichster Demütigung nur schützen, wenn er zum schärfsten Angriff vorgeht und es selbst darauf ankommen lässt, dass er in der Hauptverhandlung gefesselt wird, so wie Levinet dem Standgericht vorgeführt wurde. Dieser Kategorie von Richtern muss immer wieder gezeigt werden, dass auch die brutalste Handhabung der Sitzungspolizeigewalt an dem Mut und der Überzeugungsstärke der revolutionären Angeklagten sich bricht und dass das Strafrecht keine Waffe darstellt, mit der die revolutionäre Arbeiterbewegung dauernd aufgehalten werden kann, weil diese Bewegung die Trägerin einer neuen, höheren Rechtsordnung ist. Zweitens. Der zweite Beamtentyp ist der bürokratische Richter oder Staatsanwalt. Er ist seinem innersten Wesen nach kaum weniger reaktionär als der erste. Aber es handelt sich um weniger temperamentvolle Naturen. Während der erste Typ mit einem ausgesprochenen Kampfes- und Vernichtungswillen dem angeklagten Proletarier gegenübertritt, betrachtet die zweite Beamtenkategorie die Vorgänge ausschließlich unter dem Gesichtspunkt einer korrekten Ausübung ihres Amtes. Der proletarische Angeklagte wird solchen Naturen gegenüber besonders vorsichtig auftreten müssen, um sich nach der rechtlichen Seite keine Blößen zu geben. Wo gehört euch der sogenannte blutige Alfred? Drittens. Den dritten Typ bilden diejenigen der höheren Beamten, die trotz ihrer beruflichen Stellung nach der geistigen Seite von dem Fortschreiten der proletarischen Revolution nicht unbeeinflusst sind. Es sind dies einige wenige demokratische Richter, die noch nicht das Bewusstsein des revolutionären Aufstiegs der bürgerlichen Klasse verloren haben. Pazifisten oder sonst wie Persönlichkeiten, die Verständnis für die Leiden der werktätigen Klasse besitzen. Vor solchen Richtern wird es dem wegen politischer Delikte Angeklagten leicht gelingen, einen Erfolg davon zu tragen, wenn er es versteht, seine Person in den Hintergrund gegenüber der Sache seiner Klasse treten zu lassen. Der proletarische Angeklagte muss bei seinem öffentlichen Auftreten im politischen Prozess vor Gericht stets bewusst sein, dass er nicht für sich allein, sondern für seine Klasse spricht. Er spreche natürlich, so wie er es gewohnt ist. Er versuche nicht, die Sprache der Bourgeoisie durch den Gebrauch oft missverstandener Fremdworte nachzuahmen. Er bekunde eine unbedingte Festigkeit und Geschlossenheit seiner kommunistischen Weltanschauung. Für die mündliche Hauptverhandlung selbst ist die schärfste Aufmerksamkeit geboten.
Ah, ja?
Der Angeklagte, zumal derjenige, der aus der Untersuchungshaft vorgeführt wird, befindet sich in einem Zustand höchster Spannung. Er will alles, was er sich in den Wochen bzw. Monaten bzw. Jahren, könnte man noch zufügen, die dem Termin vorangingen, zu seiner Verteidigung zurechtgelegt hat, nun in der kurzen Spanne seiner Vernehmung vor Gericht vorbringen. Die wenigsten Vorsitzenden helfen dem Angeklagten in seiner gequälten Lage und erleichtern ihm, das Warum und Wie seines Handelns zu erklären. Im Gegenteil, sie gestatten ihm, in dem Bestreben, schnell vorwärts zu kommen, gar nicht den Hergang der Angelegenheit der Reihe nach, ich klammer chronologisch, zu schildern, sondern rufen den Angeklagten sehr schnell und oft brutal zur Sache, obwohl der Angeklagte durchaus bei der Sache ist oder wenigstens dabei zu sein glaubt. Der ungeschulte Angeklagte fühlt sich durch diese Eingriffe des Vorsitzenden in seiner Redefreiheit sehr häufig auf das Schwerste betroffen und wird verwirrt. Er gibt die wenigen Rechte preis, die er nach der Strafprozessordnung hat. Jetzt machen wir nochmal ein Stück Musik. Es ist jetzt schon ein bisschen leichter geworden, indem es eine Grenze nach unten, nach früher gesetzt wurde. Das ist ein Name, der da drinnen vorgekommen ist.
Ja.
Stiff Riggle Fingers, Nobody's Hero. Der Held von niemandem. Wir lesen noch etwas weiter. Gefragt ist immer noch das Erscheinungsdatum von dieser Rechtshilfeschrift. Übrigens, wenn wir alle ein bisschen lachen, dann ist es einfach, weil wir den Bausch haben und nicht, weil wir das alles daneben finden. Im Gegenteil. Wir können das meiste heute mit ein anderen, es hat einfach die Sprache geändert, wir können das meiste heute mit ein anderen Worten wieder rausgeben.
Oder ja, wir denken so, also die Linie von dem, vom Verhalten und so, die da angezeichnet werden, die denken wir so, gelten immer noch für heute.
Und es gibt einfach praktisch jeden Punkt, oder? Die ja. Juristischen Ratschläge, die drin sind.
Ja. Gut, jetzt machen wir noch etwas weiter. Jetzt geht es da schon mittlerweile.
Wollen wir schnell noch sagen, dass man etwa noch 5 Minuten lang anrufen kann? Hä? Während dem, wo wir einfach jetzt noch lesen, dem Kapitel.
Ja, und dann hören wir. Ja.
Hä? 5 Minuten noch. Und dann gehen wir es dann irgendwann mal durch, was es war.
Ja, gut. Der Kommunist muss sich jederzeit bewusst sein, dass er einer Gemeinschaft angehört, die ein neues, besseres Recht schaffen will, das Recht der werktätigen Massen im Gegensatz zu dem heutigen Recht des Besitzes. Auch im Gefängnis, selbst in Ketten, bleibt der Kommunist, wenn er treu zu seiner Sache hält, Mitglied einer Gemeinschaft, welche die Befreiung der proletarischen Massen vom Joch des Kapitalismus in allen Ländern anstrebt und die damit zugleich für eine bessere Zukunft der gesamten Menschheit kämpft. Die Verurteilung durch die Gerichte des bürgerlichen Klassenstaates hat daher für ihn nur die äußere Bedeutung, die der realen Macht zukommt. Es muss das erste Bestreben eines gefangenen Revolutionärs sein, sich innerlich frei zu fühlen, das heißt, über den Verhältnissen und der Umgebung zu stehen, in die er gesetzt wird. Diesen Grundanschauungen entsprechend muss der proletarische Gefangene sein Verhalten sowohl gegenüber dem Gefängnispersonal des bürgerlichen Klassenstaates wie auch gegenüber seinen politischen Mitgefangenen und auch den kriminellen Gefangenen gegenüber einrichten. Und der steht auch noch, wie sie sich so verhalten gegenüber dem Anstaltspfaff. Als Mitarbeiter des Direktors sind in den Gefängnissen neben den Inspektoren, Rendanten, den Sekretären, die Geistlichen und die Lehrer tätig. Der gefangene Kommunist wird im Gefängnis sehr bald vor die Frage gestellt, wie er sich zu dem Anstaltsgeistlichen, der ihn aufsucht, stellen soll. Es ist selbstverständlich, dass der Kommunist alle Versuche, ihn zur Anerkennung einer religiösen Weltanschauung, zur ideologischen Unterwerfung unter die Autorität der gegebenen Staats- und Gesellschaftsordnung und zur Reue über seine Tat zu bringen, mit vollster Entschiedenheit zurückweisen muss. Darüber hinaus ist es aber nicht notwendig, sich mit dem Anstaltsgeistlichen zu verfeinden. Es gibt natürlich unter den Geistlichen kleinliche Naturen, die eine solche entschiedene Ablehnung ihres geistlichen Beistandes nicht verzeihen und dem Gefangenen durch schlechte Berichte schaden. Es gibt aber auch wiederum andere Anstaltsgeistliche, die, nachdem sie erkannt haben, dass der politische Gefangene fest auf seiner Weltanschauung bestehen bleibt, durchaus bereit sind, ihm dennoch zu helfen. Hierzu ist der Anstaltsgeistliche insofern in der Lage, als er mit dem Lehrer zum Teil dem Direktor die Überwachung der Gefangenenkorrespondenz abnimmt und auch für den Gefangenen Briefe an Angehörige und andere Stellen der Außenwelt versenden kann. Eine gewisse vorsichtige Verwendung des Geistlichen als Bindeglied zur Außenwelt ist als zulässig anzusehen. Häufig besteht, da die Geistlichen im Gehalt dem Direktor fast gleichgestellt sind, eine gewisse Rivalität zwischen dem Direktor und dem Geistlichen. Der politische Gefangene, der fähig ist, eine solche Spannung festzustellen, wird natürlich gut tun, die Konsequenzen für sich und andere Genossen aus dieser Lage zu ziehen. Abgesehen von der allgemeinen angeratenen Vorsicht im Gespräch mit den Beamten, ist dem Anstaltsgeistlichen gegenüber, sobald er Diskussionen anfängt, mit Nachdruck auf den Kommunismus des Urchristentums und der Franziskaner und so weiter zu verweisen. Insbesondere ist er an die vernichtende Kritik zu erinnern, welche die Kirchenväter, unter anderem Gregor von Nikäa, an den Herrschenden und den Reichen der damaligen Zeit geübt haben, Und es ist zu betonen, dass die Ausbeutung der Besitzlosen durch die Reichen in der heutigen kapitalistisch-christlichen Gesellschaft kaum geringer ist als in antiken heidnischen.
Jetzt kommt ein Stück von Kevin Coyne.
Squealing round out on the patio, millionaires are go-go. If you want another drink, there's plenty more under the sink. Spot the millionaires. Aristocrats, big teddy bears, fools and fools' hats. Discussing my future, I wonder why. They tell me I'd be much better off if I told one little lie. Smoke up the chimney, bones of pop stars. They say I've got to be tough and rough and tough and rough and tough. And rough if you wanna be a pop star. Spot the millionaires, aristocrats, big teddy bears. Nightmare boogie one last night. I dreamed I was trapped in a hall full of gold and discs. Somebody said to me, which one is yours? And I had to confess I hadn't got one, hadn't got a single, hadn't got a single one at all. Not one at all. Not one at all. He said, get back, get back. Don't want you here. Get back, get back. Go away.
Also, unser Wettbewerb ist entschieden. Es hat gerade der letzte Anrufer.
Der Röni.
Der Röni hat gewonnen. Der Guido, der Martin und der Rudolf werden ebenfalls eingeladen. Es geht jetzt noch darum, dass wir noch einen Abend finden, wo man das Essen machen kann.
Jetzt muss ich vielleicht mal sagen, was das Richtige ist.
Ja, das sollte man jetzt noch sagen. Wolltest du das machen?
Das ist 1924. Ist das gewesen.
Und was ist das für eine Broschüre? Weißt du etwas über die?
Nein, ich weiss nicht. Das ist von einem Jurist, der da mit seinem Mutig, mit seinem eigenen Namen das hat rausgegeben hat. Er heisst Felix Halle. Und ist in Berlin rausgekommen. Aber über Felix Halle selber weiss ich auch nichts. Er hat noch mehr so Rechtshilfebroschüren gemacht, auch auf anderen Gebieten noch. Ich glaube, so Pfändung, weisst und so Sachen. Mhm. Betreibungsrecht und diese Geschichten. Aber was mit ihm selber passiert ist, weiss ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass ihm nicht allzu gut gegangen ist hinterher, wenn er da mit seinem eigenen Namen ansteht für so eindeutige Sachen.
Nach der Machtübergabe an die Nazis, he?
Ja.
10 Jahre später wird er wahrscheinlich nicht mehr zu lachen gehabt. Aber vorher hat die Schrift sicher vielen geholfen, aber es ist eine recht grosse Auflage, die sie dann von denen rausgegeben haben.
Es steht da nicht, was für eine Auflage. Ich möchte aber vielleicht noch mal hinweisen auf die 2 Broschüren, was hier gibt, weil also es immer wieder wichtig ist eigentlich, sich zu informieren, was da überhaupt für Rechtsmöglichkeiten bestehen, wenn man mal reinkommt oder sonst eine Vorladung hat.
Ja, das ist also das erste Stil von der Roten Hilfe. Wie verhalte ich mich gegenüber der Klassenjustiz? Die ist vergriffen, aber die ist bei vielen Leuten und bei vielen Genossen und Genossinnen ist die noch vorhanden, glaube, und steht irgendwo im Büchergestell und wäre es wert, dass sie mal entstaubt würde wieder. Mhm. Als zweite, also die von Klassenjustiz bringt man, glaube ich, keine Abschnitt rein. Die war ein bisschen verpönt.
Ja.
Aber die zweite, die ebenfalls sehr nützlich ist, heisst
Strafuntersuchung, was tun, ist vom Anwaltskollektiv und ist im ECO-Verlag erschienen. Und die kommt auch so rein.
Wie viel was sie kostet, weisst du nicht, gell? Ich
glaube, eine Schnecke.
Ja.
Franken.
Ja. Und wahrscheinlich würde man so als Gefangener würde man so wahrscheinlich in gewissen Buchhandlungen auch gratis bekommen.
Ja, ich stelle mir schon vor, dass das irgendwie noch drinnen liegt. Oder sollte da drin liegen.
Ja. Und dort stehen ja auch sehr viele Tipps. Dort,
ja, weil man muss ja Beispiele drin, wie man muss Beschwerden verfassen und so. Also es ist schon noch, ist praktisch, ist nützlich.
Spooky little boy like you. Spooky. Das war Ilgia Lansch, Spooky. Wir bitten die vier Leute, die wir einladen wollen, noch schnell daheim zu bleiben, vornehmen gesagt. Und wir möchten ihnen jetzt anrufen, damit wir etwas machen kann, wenn also das Essen soll stattfinden soll. Als nächstes Stück kommen wir die Regenmäntel. Und jetzt ist noch gerade der Max und der Moritz ins Studio rein. Hallo zusammen. Der Miklis K. gelaufen. Im Studio sind Jürgen, Claudia und Marina in der Technik. Und jetzt ist der Max und der Moritz noch mit ihrer Mutter. Und wir kennen die ja bestens aus den Kindersendungen. Ich habe gerade Lust, noch eine zu machen. Also, ciao zusammen.
Ciao.
Bis nächsten Sonntag.
Gala.
Eine Sendung für all die, die in einer Mühle hocken. Wo man beim Eintritt duschen muss.
Skala. Die Leiter.
Meinst du die Leiter hebe?
Die muss nur einmal heben.
Meinst du, sie ist genug lang?
Skala, Skala, die Leiter. Jeden Sonntag um 12 Uhr, 88,1.